Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Die Deutschen verreisen gern und oft und sehr oft ist ihr Ziel Deutschland. Aber wer käme schon auf die Idee, 3000 Kilometer durch das Land zu fahren und zwar auf dem Fahrrad? Der Journalist und Autor Hasnain Kasim hat genau das getan. Er hat diese herausfordernde Tour unternommen, um in den unterschiedlichsten Gegenden mit wildfremden Menschen ins Gespräch zu kommen. Darüber hat er geschrieben, einen hochinformativen und unterhaltsamen politischen Reisebericht, Deutschland-Tour. Und wer sein Buch gelesen hat, den packt die Reiselust. Ich habe Hasnain Kasim in Wien getroffen, wo er seit ein paar Jahren wohnt und trotz einer Erkältung war er willens, von seinen vielen Eindrücken und Erkenntnissen zu erzählen. Hasnain Kasim, lassen Sie uns mit dem Anfang starten. Sie hatten die Idee, eine Tour durch Deutschland zu unternehmen. Warum eigentlich? Was ist denn der Auslöser für so ein großes Projekt gewesen?
Ich wollte einfach mein eigenes Land kennenlernen. Ich habe ja als Auslandskorrespondent gearbeitet, viele Jahre lang für den Spiegel in unterschiedlichen Ländern mit Sitz in Pakistan und in der Türkei, also in Islamabad und Istanbul. Habe aber auch Länder drumherum kennengelernt und das hat mir immer Freude gemacht, Länder kennenzulernen, indem man herumreist, indem man Menschen unterschiedlicher politischer Ausrichtung trifft, Künstlerinnen und Künstler, Aktivisten, alle möglichen Menschen aus der Zivilgesellschaft und sich so ein Land zu erschließen und natürlich alles aufsaugt an Kunst, Literatur und so weiter. Und das hatte ich aber mit Deutschland noch nie. Und Deutschland ist ja mein Land. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Nichtsdestotrotz gibt es eben in Deutschland leider einige Trottel, die der Meinung sind, ich sei gar kein richtiger Deutscher, nur ein Passdeutscher, ich gehöre nicht hierher und so weiter. Ganz ehrlich gesagt, ich sage diesen Leuten in aller Streitlust, Deutschland ist so weit und toll, trotz dieser Leute, nicht wegen dieser Leute. Diese Leute können dankbar sein, dass Menschen wie ich hier sind, sonst wäre dieses Land noch ganz woanders. Und ich wollte also dieses mein Land mir erschließen und kennenlernen, so wie ich fremde Länder kennengelernt habe. Ich kannte den Norden, weil ich im Norden groß geworden bin, in Holland-Wielenfleet, in einem Dorf im alten Land. Ich kenne den Norden, weil ich 6 Jahre bei der Marine war. Da lernt man alles an der Küste kennen, von Wilhelmshaven über Flensburg, Kiel, Rostock, inklusive so wahnsinnig spannender Orte wie Olpenitz und Kappeln. Ich kenne das alles, habe das kennengelernt und habe dann später den Südwesten kennengelernt, Baden-Württemberg, weil ich 6 Jahre in Heilbronn gelebt habe, weil ich für die Heilbronner Stimme gearbeitet habe. Aber alles dazwischen, Ost, West, Nord, Süd, kenne ich eigentlich gar nicht so gut. Also ich bin natürlich als Autor sehr viel schon gereist. Ich war nahezu allen deutschen Städten schon, größeren Städten, habe dort Lesungen gemacht, habe dort Leute besucht. Aber es ist halt so, wie man das eben macht als Autor. Man kommt dort an, am Nachmittag, am Abend liest und fährt am nächsten Morgen wieder weg. Das heißt, man lernt es nicht wirklich kennen. Und jetzt hatte ich mir überlegt, wie mache ich das, dass ich das mal wirklich kennenlerne? Und ich fahre sehr gerne Fahrrad. Dann habe ich mir überlegt, ich fahre einfach ein Jahr lang oder noch länger, je nachdem, wie lange man braucht, die Flüsse entlang in Deutschland, die großen Flüsse, Nord, Süd, West, Ost, und lerne Deutschland kennen und treffe so viele Menschen wie möglich, lasse dem Zufall ganz viel Raum und frage die Menschen einfach, was ist Deutschland, was macht Deutschland aus? Und das habe ich dann gemacht.
Also das war so eine Art Leitfrage, die Sie sich gestellt haben. Was macht Deutschland aus? Oder was wollten Sie genau erfahren?
Ja, was macht Deutschland aus, ist die nette Formulierung. Die eigentliche ist, was ist eigentlich dieser idiotische Term von deutsche Leitkultur? Das wird ja seit langem gefordert. Was ist damit gemeint? Und ich sage deswegen idiotisch, weil es immer, wenn es im Wahlkampf kommt und kam, ausgrenzend gemeint war. So nach dem Motto, du musst dich daran halten und wenn du das nicht tust, gehörst du nicht dazu. Und darüber habe ich lange nachgedacht und ich habe ja auch in vergangenen Jahren viel mit Menschen darüber gesprochen. Was ist denn deutsche Leitkultur? Und dann kommen so Sachen wie das Grundgesetz, wo ich dann denke, naja, große Güte, das Grundgesetz ist toll, ist wichtig. Ich habe mich als Journalist sehr viel damit auseinandergesetzt, als Offizier der Bundeswehr habe ich mich damit auseinandergesetzt, als Politikstudent habe ich mich damit auseinandergesetzt, dass ich weiß, das Grundgesetz zu schätzen und ich kenne es. Aber was ist jetzt so besonders deutsch daran und was macht es so viel besser als, sagen wir, die französische Verfassung oder die norwegische, schwedische, dänische, in meinem Fall österreichische, ich lebe ja in Österreich seit vielen Jahren. Das ist also keine befriedigende Antwort. Und dann habe ich mir aber gedacht bei der Leitkultur, ich habe ja in Pakistan gelebt. Pakistan hat auch eine andere Kultur. Ich würde schon sagen, ja, das ist eine andere Kultur. Ganz ehrlich, es ist nicht nur eine andere Kultur, es ist eine andere Welt. Es sind Welten einfach. Ich habe in der Türkei gelebt, es gibt eine türkische Kultur. Die ist anders als hier in Deutschland. Insofern kann man natürlich sagen, es gibt eine deutsche Kultur. Warum Leitkultur? Warum immer so ausgrenzend? Versuchen wir doch eine inklusive Definition zu finden. Das wollte ich einfach bei den Menschen in Erfahrung bringen.
Und was Sie herausgefunden haben, das werden Sie uns selbstverständlich sagen, aber ein bisschen später in dieser Sendung. Hatten Sie bestimmte Themen, Komplexe und bestimmte Fragen, bevor Sie abgefahren sind? Also was unbedingt in Ihr Buch reinkommen sollte, zum Beispiel Küche.
Ja, also die Küche sicherlich. Ich wollte natürlich die Küche, die Küchen, die deutschen Küchen, die es gibt, kennenlernen, die ich natürlich schon auch kenne, aber wo ich einfach noch mehr lernen wollte. Mich interessierte vor allen Dingen aber das Politische auch. Ja. Mich interessierte zum Beispiel von vornherein, warum wählen in einem Land, das so wirtschaftlich ja doch erfolgreich ist, Rezession hin oder her, das ja trotzdem ein wohlhabendes Land ist, warum wählen in so einem Land so viele Leute Rechtsextremisten? Und warum werden die immer populärer? Das interessierte mich schon. Dann interessierte mich natürlich das Thema Migration, weil das ja permanent ein Thema ist im Wahlkampf, in der öffentlichen Debatte, auch vor Wahlkampfzeiten. Ich wollte wissen, ist das wirklich so ein Thema? Spielt es eine Rolle? Und wenn ja, welche? Und inwieweit überfordert das die Leute? Und ansonsten wollte ich über alle Themen reden, die im Moment eben aktuell sind. Und wollte den Leuten auch, den Menschen, mit denen ich ins Gespräch kam, per Zufall, den Raum geben, über das zu reden, was ihnen wichtig war. Das war Digitalisierung, es war Personalnot, es war natürlich auch wirtschaftliche Ängste und Zukunftsängste, das Thema wie Altenversorgung und überhaupt, ja, also ganz viele Themen, die die Menschen umtreiben und das alles kam auch zur Sprache.
Sie haben Ihre Reisen in Etappen absolviert. Gab es dann zu Hause in den Pausen dramaturgische Überlegungen? Das fehlt noch, das muss ich noch mal ein bisschen genauer erfragen. Da muss ich noch mal genauer hingucken.
Ja, ich habe natürlich, als ich zurückkam von jeder Etappe, ich habe insgesamt 6 Etappen gemacht, 6 Flüsse. Nach jeder Etappe bin ich zurück nach Wien gefahren und habe eine Pause gemacht. Da habe ich natürlich meine Notizen mir angeschaut, die ich während dieser Reise gemacht habe und habe dann überlegt, also das und das ist ein Thema, das müsste man vielleicht noch mal genauer sich anschauen oder vielleicht findet man noch jemanden, der zu diesem oder jenem Thema was sagen kann. Aber letztlich war es natürlich dann auch trotzdem immer wieder der Zufall, der da Raum nahm. Und manche Dinge haben sich gar nicht vertieft. Also es gibt sicherlich Themen, die man hätte intensiver, tiefer behandeln können. Aber es hat sich schlicht nicht ergeben, weil niemand darüber reden wollte oder geredet hat. Oder weil es die Leute nicht umgetrieben hat. Und ein Thema ist zum Beispiel Klima. Also es gab ja jetzt im Wahlkampf immer wieder das Thema oder den Vorwurf, es sei überhaupt gar nicht thematisiert worden, obwohl das doch ein so wichtiges Thema sei. Ich sehe die Bedrohung, die Gefahren des Klimawandels auch, aber bei meiner Reise zum Beispiel durch Deutschland war das auch für die meisten Menschen jetzt nicht das allerwichtigste Thema.
Das Resultat ist ein politisch-ethnologischer Bericht, wie es Ihr Journalistenkollege Nils Minkma so schön formuliert hat. Stimmen Sie ihm zu?
Es freut mich, wenn er das so sieht. So würde ich das formulieren. Am Ende muss das jeder für sich beurteilen, was es ist und ob das gelungen ist oder nicht. Ich höre da Unterschiedliches. Also grundsätzlich überwiegt die positive Kritik. Das freut mich natürlich. Es kommt natürlich aber auch, Kritik. Ich habe von vornherein damit gerechnet, dass mir der Vorwurf gemacht werden wird, dass ich Menschen, die die AfD wählen, eine Stimme gebe, eine Bühne gebe. Und das stimmt, denn ich habe ja Leute getroffen, die AfD wählen. Das war ja mein Ziel, also auch die Frage zu beantworten oder eine Antwort zu bekommen auf die Frage, warum so viele Leute Rechtspopulisten wählen. Das setzt voraus, dass ich mit diesen Leuten spreche. Und zum anderen ist es dann auch so, dass man gerade im Osten, aber auch im Westen ist es kein rein ostdeutsches Problem, man trifft natürlich, man kommt in Orte, da hat die AfD eine Zustimmung von 35, 40, 45, teilweise bis an die 50%. Das heißt, diese Menschen sind da, und zwar nicht wenige. Und ich kann die ja nicht einfach ignorieren. Ich meine, natürlich kann ich das machen. Dann passiert aber das, was ich in der Türkei gelernt habe als Korrespondent, wo nämlich seit über 2 Jahrzehnten ein Spalt mitten durch die Gesellschaft geht, mitten durch Familien, wo Menschen nicht mehr miteinander reden, weil die einen finden Erdogan toll und die anderen sehen ihn ganz kritisch. Ich selber sehe ihn als Journalist und als jemand, der politisch auch ja, Dinge beobachtet, auch sehr kritisch, habe ihn immer auch kritisiert als autoritären Typen, als Autokraten, hatte meine Probleme und Auseinandersetzungen mit ihm als Journalist, also professionell auf professioneller Ebene. Ich musste die Türkei dann verlassen. Also ich sehe ihn hochgradig kritisch. Aber auf der anderen Seite möchte ich keine Gesellschaft, wo wir nicht mehr miteinander reden und wo wir im Grunde genommen über 2 Jahrzehnte so Spaltung haben. Und ich sehe, dass Deutschland auch in diese Richtung gehen kann und geht. Und deswegen war mir wichtig, mit diesen Leuten zu sprechen. Und da habe ich den Vorwurf dann in Kauf genommen, dass man mir Vorwurf werfen wird, eben, dass ich diesen Leuten eine Bühne biete.
Bevor wir ins Detail gehen, nochmal eine grundsätzliche Frage. Sie sind 3000 Kilometer gefahren. Welche Beziehung haben Sie zu Ihrem Fahrrad? Sind Sie mit Ihrem Fahrrad befreundet? Sprechen Sie mit dem?
Nein, ich spreche nicht mit meinem Fahrrad, aber ich mag mein Fahrrad, ich mag Fahrräder grundsätzlich. Ich finde, das ist ein wahnsinnig tolles Fortbewegungsmittel. Ich habe irgendwo gelesen, dass Wissenschaftler berechnet haben, es gäbe kein anderes Verkehrsmittel, das was in der Relation Krafteinsatz oder Energieaufwand zur zurückgelegten Strecke so effizient wäre wie das Fahrrad. Das finde ich einen schönen Gedanken, dass das so ist. Ich mag Fahrradfahren schon seitdem ich ein Kind bin. Das beschreibe ich auch in meinem Buch, dass ich das als Kind schon sehr gern gemacht habe. Ich mag dieses Streunen können damit, also dass man einfach so herumstromert und fährt und mal hier hält, mal da hält. Das ist sehr niederschwellig, dass man einfach mal auch hier eine kleine Abbiegung macht, da in diese Gasse reinfährt und neugierig schauen kann, wie man das als Kind getan hat. Und es ist schnell genug, dass man Strecke macht. Also dass man sozusagen Deutschland erkunden kann, eine Deutschland-Tour, wie ich sie gemacht habe, mit dem Fahrrad macht. Das ist zu Fuß wäre das viel, viel aufwendiger, viel zeitintensiver. Deswegen ist Wandern auch nicht so mein Ding. Und auf der anderen Seite ist es aber eben langsam genug, dass man doch alles mitbekommt, auch am Straßenrand, dass man nicht irgendwie Sachen links liegen lässt. Deswegen mag ich das. Ich habe die ersten beiden Touren, Elbe und Ruhr, mit einem vernünftigen Reiserad gemacht. Und ich habe ein gutes Reiserad und das, ich habe sogar zwei und ich habe dann die beiden unterschiedlichen genutzt und das war toll. Aber ich bin beide Male auf dem Weg zurück nach Wien dann hängen geblieben, weil ich das mit dem Zug nicht zurückbekommen habe. Ich habe die Züge sind ausgefallen. Verbindungen nach Wien gibt es alle Nase lang, aber Fahrradstellplätze nicht. Die sind dann immer ausgebucht. Davon gibt es leider sehr wenige bei der Deutschen Bahn. Und dann hieß es immer, ja, Sie können gerne fahren, aber Ihr Fahrrad geht erst in 48 Stunden. Und dann bin ich mit irgendwelchen Bummelbahnen über alle möglichen Kleinstädte und mit mehreren Umstiegen dann nach Wien gekommen. Und das hat mich dann so genervt, dass ich beschlossen habe, ab der dritten Tour, jetzt nehme ich mein Faltrad, das ich sowieso schon besessen habe als Stadtfahrrad. Das kann man auf Handgepäcksgröße zusammenfalten, dafür braucht man keinen Stellplatz. Und also habe ich dann ab der dritten Tour dieses Faltrad dabei gehabt. Das hat mir unglaubliche Flexibilität gegeben, aber eben auch große Schmerzen im Hintern.
Sie haben wirklich viel investiert für diese Reise. Max Raabe singt und dann fliegen die Gedanken und man braucht auch nicht zu tanken. Kommt Ihnen das bekannt vor?
Ja, absolut. Also tanken muss man natürlich in dem Sinne, dass man futtern muss. Der Energieverbrauch ist sehr hoch, gerade wenn man Langstrecke macht. Und wenn man dann auch noch mal ein bisschen sportlicher fährt mal, weil man einfach Strecke machen möchte, dann merkt man, dass man doch sehr viel essen kann und sehr viel verbrennt. Aber das ist gut. Das macht Spaß, ist für den Körper gut und man kann alles Mögliche essen und Ja, aber insgesamt stimmt es, die Gedanken fliegen und man muss nicht danken, das ist toll.
Waren Sie irgendwann mal überrascht, wie reichhaltig Ihre Beobachtungen, Gespräche, Ansichten und Überlegungen geworden sind?
Sind Sie das?
Ich kann das gar nicht. Ist Ihnen gar nicht bewusst?
Ich kann das gar nicht so richtig beurteilen, weil man, wenn man selber dann herumreist und mit so vielen Leuten spricht, so viele Stimmen im Kopf hat. Das ist so dieses Klassische, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich war schon erstaunt, wie viele unterschiedliche Sichtweisen es gibt. Ich war erstaunt darüber und ehrlich gesagt auch angetan, wie soll ich sagen, doch wohlwollend Menschen sind, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, wie gut man miteinander reden kann. Das ist ein ganz anderer Eindruck als jener, den man bekommt, wenn man im Internet unterwegs ist. Also wenn man Deutschland beurteilen wollte anhand seiner Debatten auf Twitter oder X, wie es jetzt heißt, bekommt man einen ganz anderen Eindruck. Ich würde nicht sagen falschen Eindruck, denn das ist ja auch ein richtiger Eindruck, das ist ja Realität, das ist eben die Netzrealität. Nur ist das sehr einseitig und ich glaube, wir sollten viel mehr wieder im Realen, im Analogen miteinander sprechen. Und da hatte ich das Gefühl, man kann mit allen Leuten reden. Es gab natürlich Menschen, die wollten nicht mit mir reden. Ja, es gab Leute, die fanden mich schräg, fanden komisch, was ich da mache. Die haben nicht verstanden, was ich mache. Ich bin auf rechtsextreme Strukturen getroffen. Ich hätte sehr gerne mit auch den ganz Rechten gesprochen. Bei der AfD sieht man zum Beispiel ja sehr schnell, wer das ist. Also da, wo AfD drin ist, steht meistens auch AfD drauf. Die haben entweder eine Flagge oder einen Aufkleber oder irgendwas, ist immer da, dass man das erkennt. Und die stehen dazu, die stehen am Stand, haben da ihren AfD-Stand und so weiter. Und dann kann man sich mit denen streiten oder auch nicht. Aber bei vielen anderen sieht man das ja nicht. Dritter Weg, Freie Sachsen und so weiter. Da sind dann manchmal so verklausulierte Zeichen. Ich hätte gerne mit denen gesprochen, auf gar keinen Fall, um denen unkritisch eine Bühne zu bieten, sondern einfach nur, um zu lernen, was die eigentlich wollen. Was meinen die mit Systemsturz? Und wenn das System ihrer Meinung nach dann gestürzt ist, was kommt dann? Aber da war kein Durchdringen. Also ich habe ein paar Leute getroffen, wo man das sah, dass die da zu diesen Gruppen gehören. Da war überhaupt kein Gespräch möglich. Ich habe dann, weil das nicht möglich war, versucht, per E-Mail vorher Kontakte auszumachen und sie zu treffen. Auch da keine Antworten.
Bei der Stoffhülle, die Ihr Buch bietet, werden wir an dieser Stelle über ein paar ausgewählte Themen sprechen. Erzählen Sie zunächst mal von ein paar Landschaften, die Sie gesehen haben und die besonders für Sie waren oder unerwartet.
Da gibt es ganz viele. Also was mich zum Beispiel begeistert hat, war der Ruhrtalradweg, das gesamte Ruhrgebiet, weil man, oder man ist zu versteckt, weil ich Vorurteile sicherlich hatte. Ich kenne das Ruhrgebiet, so wie ich das eingangs schon sagte, dass man in viele Städte fährt. Ich habe in Gelsenkirchen, Bottrop, Bochum, Essen, Mülheim an der Ruhr, überall schon gelesen und finde das mehr oder weniger attraktive Städte und habe dann aber so meine Vorurteile, eben Industrieorte, die jetzt eben aber nicht mehr genutzt werden, also die brachliegenden Bergwerke, Kohlebergwerke, Stahlwerke und so weiter. Und nun bin ich den Ruhrtalradweg entlang gefahren und sehe erst einmal, dass diese Ruhr ganz, ganz lieblich anfängt. Ja, als kleines Bächlein aus der Erde heraus sprudelt in Winterberg im Sauerlandkreis, also das ist noch nicht Ruhrgebiet, sondern Sauerland. Und dann wird da aus diesem Bächlein ein kleiner Fluss und dann wird es immer größer. Diese Ruhrtalauen, wunderschön, grün, der Fluss fließt durch Wälder. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Fluss, sehr schön landschaftlich, viel Natur. Und dann auch diese ganzen alten Industrieorte. Das sind mittlerweile, nicht alle, aber viele davon Kulturorte, Museen, Veranstaltungsorte. Man kann da Feste feiern, es gibt Konzerte, Ausstellungen. Das ist teilweise sehr schön gemacht worden. Und man sieht eben diese ganze sogenannte Transformation weg von der Industriegesellschaft hin zu einer Dienstleistungs-, IT-, sonst was Gesellschaft, die, würde ich sagen, im Gespräch mit den Leuten mehr oder weniger gelungen ist. Also mehr, weil natürlich es funktioniert. Es sind all die, die eben dann aufhören mussten, weil sie schon zu alt waren und es nicht mehr geschafft haben, umzulernen. Die sind aufgefangen worden durch das Sozialsystem und weniger, weil diese Menschen natürlich trotzdem gelitten haben, ja, weil die sich nicht mehr gebraucht fühlten, weil die auch merkten, ihre Welt ist irgendwie jetzt vorbei, es beginnt ein neues Zeitalter und so weiter. Aber so ist das. Ich meine, Leben ist Wandel, es ist nicht für alle einfach. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, es ist gelungen. Es ist eine prosperierende, große Metropolregion. Und das hat mich zum Beispiel begeistert. Das andere, was mich sehr begeistert hat, also es gibt, wie gesagt, viele, aber was ich auch überhaupt nicht kannte, war das Gebiet rund ums Stettiner Haff, also der Nordosten. Da bin ich die Oder und Neiße entlang gefahren und da kam ich durch und da gab es ja mal diesen Oderbruch, also die Überflutung Mitte der 90er Jahre. Und das ist in weiten Teilen nicht rückgängig gemacht worden, sondern diese Flächen sind bis heute überflutet. Es sind die Landwirte entschädigt worden, sind trotzdem viele nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie das geschehen ist. Aber wie dem auch sei, mal ab vom Politischen ist das von der Natur her wunderschön, also unglaublich schön.
Das ist das Amazonasgebiet, ja, das deutsche Amazonasgebiet. Genau. Ja, das finde ich so toll und so überraschend, solche Hinweise zu bekommen, auch um Reisen zu machen. Allerdings ist das nicht zugänglich, wenn man kein Rad hat, richtig?
Man kann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da gibt es ja Wege, man kann natürlich zu Fuß gehen auch, ja, also Wanderungen machen. Das ist allerdings ein großes Gebiet, also man sollte schon sich ein Fahrrad irgendwie dort leihen oder mitnehmen und dann kann man da schon fahren.
Ja, wenn man nicht Fahrrad fährt, solche Leute
dann,
gibt es.
Ja, natürlich, klar, natürlich, klar. Also dann kann man das zu Fuß machen. In weiten Teilen ist es mit dem Auto nicht zugänglich. Das ist auch gut so, weil das ein Naturschutzgebiet ist, da sind wirklich die seltensten Vögel und große Schwärme. Und das ist tatsächlich, Sie sagten Amazonas, deutscher Amazonas, so habe ich das ja auch in meinem Buch genannt. Und so wird es dort auch genannt. Es sieht wirklich aus wie Amazonasgebiet. Es ist so urwaldmäßig und dann sind da, man hört da alle möglichen Vögel singen, teilweise schreien. Das sind irre Geräusche, eine irre Geräuschkulisse auch. Und dass da jetzt keine Autos sind und nichts Motorisiertes, das ist schon, glaube ich, auch ganz richtig.
Also das macht wirklich neugierig, auf Deutschlandtour zu gehen und Orte und Landschaften zu entdecken. Also wir sind angefüttert. Haben Sie mal zusammengezählt, mit wie vielen Menschen Sie in Kontakt gekommen sind?
Nein, also ich habe es versucht zu überschlagen, es sind einige hundert, aber ich kann Ihnen das nicht genau sagen.
Und wie waren Ihre Erfahrungen jetzt erstmal so allgemein?
Mit den Menschen, meinen Sie?
Mit den Menschen, ja.
Also die meisten sind neugierig. Ich meine, ich war erstaunt, denn ich bin ja als Journalist jemand, der grundsätzlich immer versucht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und vor allen Dingen sie zum Sprechen zu bringen. Ich möchte ja zuhören und was erfahren. Und das ist nicht immer einfach. Und es gibt ja viele Leute, die auch sehr wortkarg sind. Im Übrigen diese ganzen Vorurteile, die es gibt, dass die Norddeutschen wortkarger sind als die Süddeutschen, die stimmen hundertprozentig. Das stimmt total. Ist natürlich sehr pauschal, aber da ist schon was Wahres dran. Aber nein, man schaffte schon. Was mich erstaunt hat, war, dass sehr viele Menschen das Bedürfnis haben zu reden. Und dass viele Menschen, auch gerade im Osten war das so mein Eindruck, geradezu dankbar waren, dass da jetzt jemand kommt und sie fragt und ihnen zuhört und auch nicht urteilt. Und das war mir wiederum wichtig. Auch da hatte ich wieder dann diese Schere im Kopf ein bisschen, dieses mit den AfD-Leuten und so weiter, dass ich jetzt denen also die Bühne biete und dann wird mir gesagt, ich wäre unkritisch denen gegenüber. Natürlich möchte ich kritisch sein gegenüber allem, was Leute mir sagen. Auf der anderen Seite wollte ich natürlich nicht gleich dort im Gespräch mit dem Hammer kommen und den Leuten das Gefühl geben, ich bin jetzt hier, um euch zu belehren. Denn dann reden die ja nicht mit mir. Sondern ich wollte, dass die von sich aus erstmal alles sagen, dass man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legt und dass man auch nicht immer gleich die bösestmögliche Interpretation heranzieht, wenn jemand was sagt. Weil vielleicht meint jemand es dann doch eigentlich ganz anders oder gar nicht so böse, hat aber einfach nicht die richtigen Worte dafür und dann klingt es vielleicht schräg. Und da habe ich mich sehr bemüht, so zu klingen, dass ich eben wirklich interessiert bin und auch, es auch wirklich zu sein, nicht nur so zu klingen. Und ich glaube, das ist mir gelungen, weil die Leute mir wirklich sehr viel erzählt haben.
Ja, und wie das funktioniert, Ihre Methode, das zeigt sich an einem besonders schönen Beispiel. Das ist die Frau, die das Auto hat mit AfD-Aufkleber. Würden Sie das mal in gebotene Kürze schildern?
Das ist ein Beispiel, das ich gerne erzähle, weil es tatsächlich zeigt, was mich eigentlich umgetrieben hat, nämlich die Frage, sind das eigentlich alles Rechtsextremisten, ja, die AfD wählen oder Nazis oder Rassisten, wie auch immer. Und ich sah diesen Aufkleber am Auto dieser Frau. Ich wusste nicht, dass es eine Frau ist, ich sah einfach nur den Aufkleber. Den hatte ich vorher schon mal gesehen auf dem Parkplatz seines Supermarktes und da habe ich aber dann vergeblich gewartet, wer da rauskommt und zu diesem Auto geht. Sah dieses Auto später wieder auf einer Auffahrt und da dachte ich, da läutest du jetzt mal. Das ist ein Zeichen, wenn das Auto nochmal da steht. Und habe dann geläutet und diese Frau öffnete mir. Und um es zusammenzufassen, es war eine Mitte 50-jährige Frau, in der DDR groß geworden. Die hatte das Haus dort in diesem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern geerbt von ihren Eltern. Ihre Großeltern hatten es gebaut in den 50er Jahren. Und die erzählte mir halt, dass sie, also ich fragte sie, ob sie AfD-Mitglied sei, weil sie ja diesen Aufkleber auf dem Auto hat. Deutschland, aber normal, stand da drauf. Und dann guckte sie mich an und sagte, um Gottes Willen. Was ich schon schräg fand, warum hat sie den Aufkleber auf dem Auto und sagt dann aber um Gottes Willen, wenn ich sie frage, ob sie AfD-Mitglied ist. Und sie erzählte mir dann, dass sie eben nach 90, als sie dann noch Mitte 20 war, immer SPD gewählt hat, Sozialdemokraten. Sie wollte nie so sein wie ihre Eltern, wie ihre ganzen Freunde, die alle, wie sie nannte es, im Helmut Kohl-Wahn waren. Ja, alle haben Helmut Kohl gewählt im Osten. Und wir erinnern uns, also die Älteren unter uns erinnern sich ja, das war ja so, Helmut Kohl war sehr beliebt. Sie war für Lafontaine und hat dann die SPD gewählt. Und das ging dann so lange, bis Gerhard Schröder an die Macht kam und dann seine Agenda 2010 hatte und sein Hartz IV. Das fand sie unsozial, sagt sie. Und sie empfand das als Politik auf dem Rücken der Kleinen, sagt sie. Und hat dann Grünen gewählt und ist dann zu den Grünen gegangen all die Jahre, bis Robert Habeck kam mit seinem Heizungsgesetz. Sie hat das auch noch, sie hat da noch ein Fäkalwort davor gestellt zu diesem Heizungsgesetz, das spare ich uns hier. So, und das fand sie so empörend, dass sie da nun also so viel 40, 50.000, 100.000 Euro zahlen muss für eine Heizung, die sie gar nicht haben möchte. Und dann habe ich versucht, ihr zu erklären, dass das ja so gar nicht sei, sondern es geht ja darum, dass sie im Grunde genommen, wenn die Heizung sowieso erneuert werden soll, dass es dann ganz angeraten wäre, eine klimafreundliche Variante zu wählen. Und sie würde dann auch eine staatliche Subventionierung bekommen und eine staatliche Hilfe, eine Förderung. Und während ich dann so redete, habe ich mich selbst unterbrochen und habe gedacht, ich bin ja nicht der Pressesprecher der Bundesregierung, sondern das muss die Bundesregierung schon selber besser erklären. Und ihre Formulierung war dann, und deshalb wähle ich jetzt AfD. Und dann haben wir lange darüber gestritten und diskutiert. Und ich habe gesagt, ich verstehe ihren Frust, ich verstehe ihre Wut. Sie hat mir dann auch ihr Haus gezeigt, wo überall die Farbe abblättert. Und sie sagt, sie braucht 5.000 Euro, um das streichen zu lassen. Sie ist stellvertretende Filialleiterin eines Discounters, hat also ein Einkommen, aber kein hohes. Und sie sagt, also 5.000 Euro sind für sie viel Geld. Und da muss sie also lange sparen, um sich das leisten zu können. Aber 40.000 Euro für eine Heizung, das kann sie sich nicht leisten. Und dann haben wir lange diskutiert, dass die AfD aber nun keine Lösung sein kann. Wie gesagt, ich verstehe ihren Frust, aber es ist keine Lösung, eben eine rechtsextreme, in Teilen rechtsextreme Partei zu wählen. Und es war ein gutes Gespräch und am Ende war sie in so einer Stimmung, dass sie sagte, sie freut sich, dass ich ihr zugehört habe und sie wird sich das nochmal überlegen, ob sie das macht. Was sie jetzt gewählt hat, weiß ich nicht, das ist ja auch ihr gutes Recht. Mir war, das ist also meine Lehre aus diesem Gespräch, mir war klar, diese Frau ist definitiv kein Nazi oder keine Rechtsextremistin, sondern es ist eine Frau, die ist frustriert, die hat eine gewisse Wut, hat auch eine gewisse Angst. Sie hat mir sehr klar gemacht, sie hat Angst, dass sie, wenn sie sich das nicht leisten kann, diese 40.000 Euro, dass sie dann das Haus, das ihr Großvater gebaut hat, das sie von ihren Eltern geerbt hat, dass sie das verkaufen muss, um sich dann eine Mietwohnung zu nehmen, weil die Regierung sie zwingt, etwas zu tun, was sie sich nicht leisten kann. Diese Angst kann ich nachvollziehen, ob sie berechtigt ist oder nicht, ist was anderes, aber ich kann sie nachvollziehen und ich finde es fahrlässig von Politik, so Politik zu machen, dass Menschen diese Angst haben. Und deswegen verstehe ich, wie gesagt, ihren Frust. Aber die Lösung ist eben nicht zu sagen, ich wähle jetzt eine rechtsextreme Partei.
Ein anderes Kapitel, eine andere Begegnung hat mich auch sehr beeindruckt. Das sind die drei Hazara aus Afghanistan, die Sie in der Nähe von Schwedt getroffen haben.
Das waren diese drei Männer, die, mit denen ich mich aber kaum unterhalten konnte, nicht? Weil die
eben,
genau, weil die eben die Sprache nicht konnten oder weder Englisch konnten noch Deutsch, Deutsch schon gar nicht. Und ich kann kein Dari, kein Pashto, also Urdu ist die Sprache meiner Eltern insofern, aber das konnten die ganz bisschen, weil die auch wohl eine Zeit lang in Pakistan, glaube ich, gelebt haben. Also sehr viele Menschen aus Afghanistan haben ja eine Zeit lang in Pakistan verbracht als Geflüchtete. Ja, mit denen habe ich mich aber kaum unterhalten können.
Ja, eben. Und das fand ich so eindrucksvoll. Also Schwedt oder in der Nähe von Schwedt, also JWD, treffen Sie die zufällig auf diese Menschen. Die sprechen keine Sprache, die Sie sprechen. Und Sie sprechen ja viele Sprachen. Also die sprechen auch vermutlich nichts, um sich mit der Bevölkerung um Schwedt herum zu unterhalten. Die sind also eher isoliert, diese Menschen. Ne?
Ja.
Und da macht man sich Gedanken. Drei Hazara in Ostdeutschland.
Ja.
Wie verständigen die sich? Wie kommen die hier weiter? Wie können die überhaupt hier leben?
Ja.
Ja, also darüber haben Sie ja auch nachgedacht dann.
Genau, das ist natürlich insgesamt eine schwierige Situation. Also wer sich mit Afghanistan ein bisschen auskennt und auch gerade mit der Situation der Hazaras, die Hazaras sind ja eine ethnische Minderheit in Afghanistan, schiitisch von der Religion her, also auch da von der Religion her, innerhalb des Islam eine Minderheit und von den Taliban massiv verfolgt. Also insofern kann man verstehen, dass die flüchten, dass sie das Land verlassen wollen, dass die einen Fluchtgrund haben und ein Schutzbedürfnis, ist absolut nachvollziehbar. Jetzt sind die in Deutschland und ja, da beginnt eben all das, was wir seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, immer wieder diskutieren und keine richtigen Antworten darauf haben, ist, wie funktioniert Integration, wie funktioniert die Aufnahme, wer muss was leisten, was kann man von ihnen erwarten, was müssen wir als Gesellschaft bieten und so weiter. Und ja, also ich finde es richtig grundsätzlich, dass man Menschen verteilt, dass die nicht überall jetzt alle in Berlin wohnen oder in irgendeiner Großstadt, sondern dass man die verteilt. Also auch Schwedt ist eine Region, gerade im Osten ist es ja so, es gibt ja Regionen, die haben ein Viertel der Bevölkerung verloren seit 1990. 25% und teilweise noch mehr. Insofern ist ja Migration im Osten ein massives Problem, nämlich die Migration weg von dort. Ja, also insofern ist es, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn man dann versucht, auch Menschen wieder dorthin zu bringen. Auf der anderen Seite braucht man natürlich dann eine Infrastruktur, die diese Menschen auffängt. Man braucht Kurse, Sprachkurse und so weiter. Ich sage immer schon, das Allerwichtigste zur Integration ist zunächst mal die Sprache. Und ohne Sprache ist alles nichts, das ist so. Ich weiß, dass das von manchen diffamiert wird als rechte Position und es gab mal eine Lehrerorganisation, die gesagt hat, wir müssten als erstes durchsetzen, dass an Schulhöfen Deutsch gesprochen wird. Da ist ein Vertreter dieses Verbandes als rechtsextremer Nazi diffamiert worden. Ich finde das furchtbar. Die Frage ist natürlich, in welchem Ton sage ich das, aber ich finde das von der Sache her absolut richtig. Ich finde da auch im Übrigen das, was die alte Bundesregierung gemacht hat, nämlich im Zuge der Reform des Einbürgerungsgesetze, dass man also sozusagen das Sprachniveau senkt als Hürde, halte ich für falsch grundsätzlich. Sondern ich glaube, man sollte das schon hochhalten, dass das wichtig ist und das auch von den Leuten abverlangen. Aber man sieht eben in Schwedt mit den Afghanen, mit diesen drei Hazaras, dass es natürlich ein langer Weg ist. Die sind jetzt da, müssen schauen, wie sie über die Runden kommen. Finanziell werden die abgesichert, denke ich, mit zwar nicht wahnsinnig viel Geld. Ist auch wieder so ein Problem, diese ganze Neiddebatte, wie viel Geld bekommen die. Auf der anderen Seite, man kann die nicht auf der Straße leben lassen und mit nichts. Das würde einfach auch der Gesellschaft nicht gut tun. Ideal wäre, wenn man Möglichkeiten schaffte, dass Menschen so schnell wie möglich in Arbeit kommen. Die Menschen wollen ja arbeiten. Und auch da haben wir natürlich immer ein Hin und Her. Es gibt dann Zeiten, wo der Arbeitsmarkt so angespannt ist, wo das dann heißt, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Da wäre das schwierig. In heutiger Zeit ist es ja so, wir haben ja überall Personalmangel. Wirklich überall. Wenn man mit dem Fahrrad durch Deutschland fährt, in wirklich jedem zweiten Laden hängen irgendwelche Zettel. dass Personal gesucht wird, dass neue Öffnungszeiten gelten, weil man die alten nicht aufrechterhalten kann, dass Mittagspausen, lange Mittagspausen eingeführt werden, weil man das gar nicht offen halten kann, dass freitags jetzt mittlerweile geschlossen ist oder dass montags geschlossen ist, also gibt es komische Öffnungszeiten. Alles aufgrund des Personalmangels. Und da wäre es natürlich toll, wenn man diese Leute in Lohn und Brot bringt. Ich hätte gerne mich mit denen darüber unterhalten, was ihre Wünsche sind, was ihre Ziele sind, wo sie gerne arbeiten wollten und so weiter. Aber das war eben aufgrund der Sprachhürde nicht möglich.
Eine andere Geschichte, die von der Frau an der Donau, die sehr fürsorglich war. Erinnern Sie sich bei Regen? Erinnern Sie sich
an? Natürlich, ja, na klar. Die,
an diese fürsorgliche
die sehr Frau. Nette Dame. Ja, die fand ich etwas schräg. Lotti oder Lotte hieß sie, wenn ich mich richtig erinnere. Das war eine. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, es regnete, ich hatte mein Faltrad und die hielt dann plötzlich und wollte mich mitnehmen, weil ich ihr leid tat. Und die hielt mich irgendwie, glaube ich, für einen Flüchtling erstmal und fragte mich auch, ob ich Refugee sei. Und dann lachte sie ganz komisch. Ich hielt die so ein bisschen für schräg und verrückt. Also ein bisschen durchgeknallt. Und normalerweise würde ich jetzt auch bei jemand Fremdem nicht einsteigen. Also das habe ich als Kind schon gelernt. Ja? Steige nicht zum Fremden ins Auto. Aber hier war ich ja jetzt nun als Journalist und als Autor unterwegs. Ich wollte mit Leuten ins Gespräch kommen und dann dachte ich mir, ich versuche das. Habe es in den ersten Momenten ein bisschen bereut, weil sie wirklich sehr verrückt war und redete in einem durch auf Englisch die ganze Zeit. Ich habe immer auf Deutsch geantwortet und ich wunderte mich, warum redet die auf Englisch? Die hatte irgendwie so ein ganz festes Bild. Da ist jetzt so ein Ausländer, ein Flüchtling. Bis ich ihr dann irgendwann klar gemacht habe, Entschuldigung, wenn ich Flüchtling wäre, wäre ich sicherlich nicht aus dem Hindukusch mit meinem Faltrad nach Deutschland gekommen. Ja? Also das wäre jetzt schon sehr schräg. Aber ja, und dann wurde das ein nettes Gespräch. Sie fuhr mich dann zu sich nach Hause. Die haben so einen Bauernhof.
Und sie waren ja klatschnass.
Sie war klatschnass, genau. Und dann hat sie mir einen Kakao gemacht, also sehr mütterlich mich versorgt und so. Hat mir dann auch angeboten, ich könnte dort ein Zimmer bekommen und so. Und ihr Mann hätte nichts dagegen und so und der kommt auch gleich nach Hause und so. Naja, auf jeden Fall, das wollte ich aber nicht. Ich
und Bratkartoffeln gab es auch?
Genau, sie hat mir dann noch Bratkartoffeln gemacht und das war so eine sehr nette Frau, die hat sich einfach um mich gesorgt und meint es gut. Die, wie gesagt, die war ein bisschen komisch und ich glaube, wenn ich jetzt so oberflächlich sie hätte nur beurteilen müssen, ich hätte gedacht, komische Person, ja, irgendwie die so einen bemuttert und irgendwie ja auch so Vorurteile hat, dass jemand nur weil er braune Haut hat Flüchtling sein muss und so weiter. Aber die meinte es wirklich gut. Die hatte das Herz am rechten Fleck und die wollte mir einfach helfen. Die fand das doof, dass ich da im Regen unterwegs bin und der arme Junge, ja, dass der nun klitschnass ist und so. Und dann machte sie mir wie gesagt Kakao und Bratkartoffeln. Und dann bat ich sie aber mich ein Stück einfach weiterzufahren, dass ich dann einfach Strecke wieder gut mache. Und dann hat sie mich noch irgendwo hingefahren.
Und ziemlich in der Folge machen Sie sich Gedanken über christliche Werte in Ihrem Buch.
Genau. Ja, das ist eine, dass diese Gedanken christliche Werte, die kamen ja schon am Neckar entlang und dann eben die Donau entlang auch nochmal, also gerade im Süden Deutschlands, wo man entlang der Flüsse unglaublich viele Kruzifixe sieht. Und
aber mit der Frau hat das jetzt nichts zu tun.
Naja, ein bisschen auch. Also dieses dem Fremden einfach Hilfe sein, ja. Also ich meine, ich bin ja ein Fremder für sie, unabhängig von meiner Hautfarbe oder so. Sie kannte mich ja vorher gar nicht. Und dass sie aber jetzt sozusagen aus, ich nenne das mal Barmherzigkeit oder man kann es auch einfach nur Nettigkeit nennen, mich mitnimmt, mir anbietet, was zu essen und zu trinken anzubieten und auch eine Schlafstätte, wenn ich möchte, und dass sie mich einfach versorgt und dafür sorgt, dass es mir gut geht. Das hat schon auch was mit, ja, mit Nächstenliebe zu tun. Ist für mich was Christliches. Das gibt es aber im Islam auch. Also, dass man Menschen hilft. Ich finde, sowas kommt ja grundsätzlich in der Gesellschaft sehr kurz. Also, dass man Menschen hilft, dass man Menschen aufnimmt von sich aus, ohne dass man sich davon eine Gegenleistung erhofft. Denn was hatte sie davon? Nichts. Außer, dass sie das Gespräch jetzt hatte. Ja, die hatte vielleicht auch ein langweiliges Leben, das weiß ich nicht. Hatte so ein bisschen etwas Interessantes, kann jetzt was erzählen, das ist ja auch was wert. Aber vielleicht kommt das kurz, vielleicht erleben wir das aber auch alle nicht mehr, weil wir permanent nur aufs Handy starren oder vorm Computer sitzen und gar nicht mehr so im realen Leben mit Menschen ins Gespräch kommen. Das fand ich ja so toll. Und ja, ich glaube, diese Gedanken kamen mir auch deswegen.
Noch eine Geschichte, und zwar die von den jungen Männern aus Syrien, die ein ganz spezielles Frauenbild haben.
Ja, ich weiß nicht, ob sie es wirklich haben, aber das waren junge Männer, die da saßen. Das war am Rhein. Ich glaube, es war am Rhein. Und das war eine Gruppe junger Männer, die man sah, dass das Menschen sind, die irgendwie Flüchtlinge sind, die da sind, die irgendwie ihre Zeit totschlagen wollen. Und dann ging da eine junge Frau vorbei, eine blonde Frau, und dann machten die da so Sprüche auf Arabisch, die ich nicht verstanden habe. Und das klang schon anzüglich, so nach dem Motto, guckt mal her, und oh wow, und die Frau da und so. Die fühlte sich da unwohl. Das merkte man, ja. Und das war so, und das gehört sich nicht. Und ich hatte die ganze Zeit im Kopf, weil wir ja ständig diese Diskussion haben, wieder diese Debatten, arabische Männer, die deutsche Frauen belästigen, ja, und den hinterher starren, hinterher pfeifen, sie irgendwo befummeln, anfassen und so weiter. Stichwort Köln, Domplatte, Silvester. Stichwort Debatte, wir können nicht mehr ins Freibad, weil die Freibäder mittlerweile von lauter Menschen aus Männern, jungen Männern aus arabischen Ländern bevölkert werden, und wir fühlen uns da unwohl. Teilweise sehr rassistisch und unfair geführt, und teilweise stimmt es aber eben auch. Also wenn ich dieses Bild jetzt so sah von diesen jungen Männern, das war ungehörig, wie die sich benommen haben. So, und dann habe ich mir gedacht, was machst du jetzt? Mich ärgert das, weil es letztlich auch auf Menschen wie mich abfärbt. Ja? Ich werde auch wahrgenommen als südländisch. Und dann hat man gleich das Bild, alle denken so und alle ticken so. Und ich weiß ja aus meinen Reisen aus diesen Ländern und auch aus meinem Leben, zum Beispiel in Pakistan. Pakistan ist nun kein arabisches Land, aber ein muslimisches. Ich weiß, dass viele Männer tatsächlich so ticken. Die denken irgendwie im Westen, die westlichen Frauen, die weißen Frauen, die sind ganz anders, und da kann man alles Mögliche machen. Die haben da irre Fantasien. Das muss man da muss man ihnen da schon ganz schön im Kopf zurechtdrücken manchmal im Gespräch. So, da dachte ich mir, ich spreche die jetzt mal an und sag denen, dass das so nicht geht. Die benehmen sich hier echt daneben, und letztlich schadet es auch mir, und ich tue das aus eigenem Interesse. Und dann hatte ich so einen Moment lang den Gedanken, was, wenn die mir jetzt eine aufs Maul hauen, ja, weil so ungefährlich ist das ja nicht. Und dann dachte ich mir, wenn nicht ich, kann das machen, weil mich werden die wahrscheinlich als jemanden respektieren, so als den alten Baba, ja, das Väterchen, den Onkel, der deutlich älter ist als sie, die waren ja so irgendwie Anfang 20. Und mich werden sie dann, ich bin sozusagen auch aus eurem Kulturkreis oder kenne den, mich werden die eher respektieren. Und so kam es dann auch. Dann habe ich mit denen gesprochen und so, und dann waren die auch ganz verschämt und war denen ganz unangenehm, und dann wurde denen klar, dass das so nicht geht und was das für einen Eindruck eigentlich macht. Und das ist ja, da kriegt man die auch ganz schnell, denn im Grunde genommen zählt ja Ehre und Respekt vor anderen und was für ein Bild man abgibt in der Öffentlichkeit, das zählt ja ganz viel in solchen Gesellschaften. Da muss man sie dann auch packen.
Ostdeutschland ist für viele, wahrscheinlich für die meisten von uns aus dem Westen, noch immer ein Buch mit 7 Siegeln. Auch Sie haben etliche neue Erkenntnisse gewonnen. Was ist Ihnen denn klar geworden? Also so richtig klar, im Sinne einer Erleuchtung, was Sie vorher nicht bedacht hatten.
Also eine wirkliche Erleuchtung ist mir nicht gekommen, weil ich ja schon mich gedanklich intensiv damit auseinandergesetzt habe, wie der Osten ist, wie er wahrscheinlich ist. Was mir vielleicht sehr wichtig ist, und vielleicht kommt das einer Erleuchtung am nächsten, Sie sagten das gerade schon, dass ist diese gegenseitige, nein, eigentlich stimmt das gar nicht, diese einseitige Fremdheit. Wenn ich bei Lesungen bin, und ich bin ja wie gesagt sehr viel in Deutschland dann unterwegs, und ich frage Menschen im Osten, wer von ihnen war noch nie im Westen, dann meldet sich keiner. Also wir haben im Grunde genommen eine Besuchsquote des Westens durch Ostdeutsche von 100%. Jeder war schon mal irgendwann irgendwie im Westen. Also dass man da jemanden findet, der irgendwie seinen Ort noch nicht verlassen hat oder noch nie irgendwie rausgekommen ist, das ist unwahrscheinlich. Wenn ich aber umgekehrt im Westen Leute frage, wer von ihnen war noch nie im Osten, da gibt es Orte, 50%, 60%, also viele. Und da frage ich mich im Jahr 35 der deutschen Wiedervereinigung, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass wir das nicht kennen? Und das erklärt natürlich auch ganz viel an Unverständnis und Unkenntnis. Und ich fasse mir da auch selber an die Nase, das ist schon so. Ich meine, ich war leider, aber das ist nun mal so, nie in der DDR. Ich glaube, dass das, was ich gelernt habe, ist erstens mal, wir müssen viel mehr uns miteinander befassen und wir müssen uns viel mehr für den Osten interessieren. Dann wüssten wir nämlich, wie viele Menschen es gibt, die sich für Freiheit, für Demokratie, für Toleranz, für Weltoffenheit einsetzen. Und wenn wir uns zum Beispiel diese Wahlkarten anschauen, jetzt nach der Bundestagswahl, wo der Osten komplett blau ist und der Westen komplett schwarz, dann ist das natürlich politische Realität, aber es täuscht über die Tatsache hinweg, dass es natürlich sehr viele Menschen gibt, die eben trotzdem nicht so denken und die trotzdem für Weltoffenheit sind und für Toleranz und für eben eine weltoffene Gesellschaft, auch im Osten. Und die werden aber eben nicht gehört. Die haben mir auch alle gesagt, sie werden ja nie wahrgenommen. Also gerade die Medien schauen da nicht so drauf, weil das nicht die Story ist. Es ist immer die Geschichte, wie irgendwelche Menschen gejagt werden, wie irgendwelche Flüchtlingsheime brennen und so weiter. Das halte ich auch für richtig. Man muss natürlich über Missstände berichten. Aber man darf nicht vergessen, dass es diese Leute eben halt auch gibt.
Ja, direkt dazu. Ihre Gespräche und Berichte sind für die Leser eindringlich und wir begreifen die Versäumnisse der Politik, das grob fahrlässige Nichtstun bei der Integration, die fehlenden Chancenerkennungen und Verwertungen der Politik in Ostdeutschland, eben im Hinblick auf die Landschaft. Was Sie sagen ja, was hätte da alles gemacht werden können? Wie hätte das Land, wie hätte die Landschaft entwickelt werden können und so weiter? Sie machen sich da sehr viele kluge Gedanken und das lohnt sich wirklich sehr, das zu lesen. Bei mir gab es dann plötzlich eine besonders große Verärgerung, dass der Osten so in dieser Weise vernachlässigt wurde. Also was Integration betrifft, nicht nur im Osten, natürlich überall, in Gesamtdeutschland. Aber da eben vielleicht noch etwas spürbarer. Also hat Sie das auch so aufgeregt?
Es hat mich vor allen Dingen traurig gemacht, dass man sieht, dass so viele Dinge eigentlich brach liegen, dass sie nicht gelungen sind und dass sehr viele Menschen im Osten ja auch resignieren. Ich habe einige Leute getroffen, die gesagt haben, am liebsten würden sie weggehen. Ich habe zwei junge Frauen getroffen, das war, glaube ich, in Frankfurt an der Oder. Die eine war Flugbegleiterin, die andere Kita-Betreuerin, Erzieherin. Die dann erzählten von ihren, die waren so, ich weiß gar nicht mehr wie alt, die waren so Ende 20, waren beide junge Mütter. Oder die eine war junge Mutter. Und auf jeden Fall sagten die, ihre ganzen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, die sind schon alle weg. Es ist keiner mehr da. Jeder, der irgendwie was aus sich machen wollte und was aus seinem Leben was machen wollte, ist da abgehauen. Und sie sind leider da irgendwie geblieben. Die eine sagte, gut, ich bin immerhin Flugbegleiterin, ich komme hier immer mal wieder raus, aber kehre dann da zurück. Das finde ich schade. Also es ist halt diese Haltung, wegzugehen, um was zu werden, weil man dort keine Chancen sieht, ist natürlich bitter. Ist natürlich bitter für eine Region, ist eine bitter für ganze Landstriche, für ganze Bundesländer, weil es die Menschen, die dort bleiben, ja, denen das Gefühl vermittelt, ihr seid die Versager. Ihr seid jetzt die, die noch da sind und die es nicht geschafft haben, abzuhauen. Aber ich meine, welche Zukunft hat so eine Region dann, nicht, wenn man mit dieser Haltung da ist? Und auf der anderen Seite, ja, ich meine, es gibt dann oft diese Kritik, die Ossis seien undankbar. Das ist natürlich sehr unfair und pauschal, aber ein Stück weit ist natürlich auch was dran. Es ist dann natürlich so, also zum Beispiel dieses ewige Kritisieren, der Westen sei an diesem schuld und an jenem schuld und also man sieht das zum Beispiel, gibt ganz viele Orte, wo das so zutrifft. Ein Beispiel, was ich nenne, ist Meißen. Meißen in Sachsen an der Elbe. Eine wunderschöne Stadt, ja, wirklich sehr schön hergerichtet, saniert. Die Häuser alle wunderschön. Da erzählen mir aber alle, ja, aber kein einziges dieser Häuser gehört einem Meißener oder einem Sachsen. Das sind halt alles irgendwelche Wessis oder Ausländer, die da investiert haben. Und das wiederum verstehe ich, so dieses Gefühl, man ist damals 90 und in der Folgezeit über den Tisch gezogen worden, die haben da alles aufgekauft und jetzt ist natürlich alles wieder hergerichtet worden, teilweise auch mit öffentlichen Geldern und jetzt haben die Einheimischen eigentlich nichts. So, und das ist so dieses Gefühl, entmündigt worden zu sein und ja, über den Tisch gezogen worden zu sein, das ist da. Das ist teilweise eben übertrieben. Man könnte jetzt ja auch sagen, jetzt spucken wir mal in die Hände und machen mal selber was. Und wir ziehen vielleicht auch mal wieder dorthin und wir versuchen da mal was Großes aufzuziehen. Aber das ist, findet leider nicht statt. Es findet auch von der Politik her nicht statt. Ich meine, einer der meisten Vorwürfe, die ich zu hören bekommen habe bei meiner Radtour, bei meinen Radtouren überall in Deutschland, war, dass die Leute sagen, ihr Journalisten und aber auch die Politik, ihr habt immer nur diese hauptstädtische Sicht, Berliner Sicht, und ihr seht immer nur alles aus Berliner Perspektive und alles wird immer nur für die Großstadt gemacht und dafür, wie man in Berlin besser leben kann, und es ist auch alles eine akademische Sichtweise. Ihr verkennt aber, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung eher kleinstädtisch oder ländlich ist und nicht akademisch. Und das habe ich so oft gehört, dass ich mir das natürlich zu Herzen genommen habe und das auch mitgenommen habe für mich. Da ist sicherlich was dran. Ich glaube, da ist was dran. Und ich glaube auch, dass wir auch in Redaktionen zum Beispiel, ich meine, ich bin ja jetzt Autor und Schriftsteller und gar nicht mehr als Journalist so aktiv, aber ich nehme mir das schon zu Herzen, denn bei allem Bemühen um Inklusion, was wir in Redaktionen haben und dass wir versuchen, möglichst vielfältig zu sein, ist das doch politisch schon ganz schön einseitig.
Einige Städte im Ostdeutschland haben Ihnen besonders gut gefallen. Das sind die Städte Bautzen, Zittau und Görlitz. Und da Görlitz die Partnerstadt von Wiesbaden ist, würde ich jetzt gerne von Ihnen etwas über Ihre Erlebnisse in Görlitz hören.
Ach, das ist ja erfreulich. Das wusste ich gar nicht, dass Wiesbaden und Görlitz eine Partnerschaft haben. Also ich war erstaunt, denn ich hatte keinerlei Vorstellung von Görlitz. Außer, dass mir Leute sagen, das ist wahnsinnig schön, da fahr da mal hin. Und nun kam ich da ja eh durch und war angetan. Das ist eben erstmal von der Stadt her, von der Architektur unglaublich schön. Diese Stadt bietet ja unglaublich viele Kulissen aus unterschiedlichen Epochen. Was dazu geführt hat, dass Görlitz ein beliebter Drehort für Hollywood-Produktionen ist. Ja, Girlywood nennt man das auch. Inglourious Basterds oder Grand Budapest Hotel sind zwei Filme, die da zum Beispiel gedreht wurden. Da gibt es viel mehr. Es gibt eine tolle Stadttour, die man machen kann, eine Stadtrundgang zu den Drehorten von Hollywood-Produktionen.
Ja, das ist uns in Wiesbaden bekannt.
Ah, okay.
Also ich unterbreche Sie an dieser Stelle, weil wir das wissen in Wiesbaden, weil es ja unsere Partnerstadt ist. Aber Ihre Erfahrungen, also mit den Menschen.
Ja.
Görlitz hat eine große AfD-Wählerschaft. Ja. Womit wir in Wiesbaden etwas fremdeln.
Ja, zu Recht. Also Görlitz, mich hat es halt überrascht, zum einen eben wegen dieser Architektur und dieser Hollywood-Geschichten, denn mir war das nicht bekannt. Und ich fand das auch toll, ich habe da einen Hutmacher, so einen Hutladen, Typen im Hutladen getroffen, der mir dann erzählt hat, so, Brad Pitt hat sich hier einen Hut gekauft und so, und fand ich dann irgendwie niedlich, wie er dann erzählte, dass er ganz stolz sei, dass Brad Pitt jetzt einen Hut aus Görlitz trägt. Aber was mich auch überrascht hat, ist, Görlitz hat eben diesen schlechten Ruf. Und man muss sagen, zu Recht. Also den schlechten Ruf hat sich Görlitz hart erarbeitet. Wo Flüchtlingsheime brennen, wo Menschen durch die Stadt gejagt werden, wo Neonazis den Ton angeben, da ist der Ruf zu Recht schlecht. Aber, und das ist das, was ich eben vorhin auch sagte, über alle möglichen Orte, überhaupt den Osten, man verkennt, dass es doch auch eine ganz schön große Menge an Leuten gibt, die sich da sehr engagieren, eben für ein weltoffenes Görlitz, für Toleranz, für Demokratie, die da also wirklich tun und machen und wirklich versuchen, diese Stadt lebenswert zu machen und denen das auch gelingt durchaus, ja, bei aller Kritik an den negativen Dingen, die aber ja in der Berichterstattung kaum stattfinden, weil das einfach...
Und haben Sie solche Leute getroffen?
Ja, mit solchen Menschen habe ich ja dann mich getroffen und die haben mir dann auch Görlitz gezeigt. Ich habe wirklich viel gesehen von dieser Stadt, wo man sieht, das funktioniert halt auch und dass es da auch Menschen gibt, natürlich mit Migrationsgeschichte, die da gerne leben und versuchen, sich da einzubringen. Das war schon spannend.
So, wir kommen zur Frage aller Fragen. Sie haben die Reise unternommen, um herauszufinden, was unser Land zusammenhält. Haben Sie nach 3000 Kilometern und vielen Monaten herausgefunden, was es ist?
Ich würde sagen, ja. Aber es ist eben nichts, was man in ein Wort fassen kann, wie Grundgesetz, und auch nicht in einen Satz. Aber es sind im Wesentlichen fünf Bausteine, was mir die Menschen sagen. Ja? Also wenn man fragt, was hält Deutschland zusammen, was ist deutsche Kultur, von mir aus Leitkultur, ich mag dieses Wort nicht so gern, dann ist es natürlich, was die Leute sagen, ist, es ist tatsächlich unsere Kultur. Ja? Also unsere Literatur, bildende Künste, darstellende Künste, Musik, was wir haben. Ja? Das ist alles, es gibt was, wo man sagen kann, das ist deutsche Kultur. Oder Kulturen, wir waren ja mal ein Vielvölkerstaat, also beziehungsweise ein Flickenteppich an Nationen. Das ist das eine. Die Leute sagen einem Geschichte, unsere Geschichte hält uns zusammen. Die düsteren Kapitel vor allen Dingen, ja, die uns Mahnmal sein soll, dass es so nie wieder sein soll. Wenn Sie mit dem Fahrrad durch Deutschland fahren, sehen Sie nahezu jedem Ort in irgendeiner Form Gedenken der Toten der beiden Weltkriege, insbesondere des Zweiten Weltkrieges. Das ist unser so Mahnmal und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch die anderen Teile der Geschichte, die irgendwie uns ausmachen. Unsere Erfahrungswerte, Erfahrungshorizonte, die sehr unterschiedlich sind. Allein schon, wenn ich mir anschaue, die jüngste bundesrepublikanische Geschichte und die DDR-Geschichte. Das sind sehr unterschiedliche Lebenserfahrungen, die aber uns doch auch formen und uns ausmachen. Also Geschichte ist der zweite Punkt. Das dritte, Religion. Auch das wurde genannt, auch wenn Religion und das Christentum immer weniger eine Rolle spielt. Aber die christlichen Werte stecken schon noch in unserem Miteinander, in unserem Leben drin und allein auch sprachlich und in der Literatur. Wenn Sie sich anschauen, wie viele Formulierungen aus der Lutherbibel noch eine Rolle spielen im Alltag, wunderschön. Also das spielt doch eine Rolle. Und viele Menschen sagten mir, weil eben die Kirchen offensichtlich nicht mehr befriedigend die Antworten geben auf die Fragen von heute, spielen so viele andere weltliche Ideologien eine Rolle. Also Yoga, Life-Coaching und all solche Dinge, die da sozusagen diesen Raum besetzen. Also Religion und Ideologien, das war das Dritte. Essen natürlich. Das ist gar nicht humorvoll gemeint, sondern sehr ernst. Was gibt es Einigenderes als das gemeinsame Mahl zu Tisch? Ja? Und da habe ich von Grünkohl im Norden, was mir sehr nah ist, über die schwäbische Küche, bayerische Küche, die Eierschecke im Sachsen, im Saumagen, im Pfälzischen. Also da gibt es eben eine große Vielfalt. Auch das ist was Deutsch ausmacht, das deutsche Kultur ausmacht. Und das Letzte, was ich erwähnen würde, weil sehr viele Menschen das genannt haben, und das ist sicherlich einer der wichtigsten Punkte, ist unsere Sprache. Unsere wirklich wunderbare deutsche Sprache, die uns eint, die das Deutsche ausmacht, die so ein Dach bildet und die ja auch, wie das Essen, wie unsere Geschichte, wie unsere Kultur, sehr vielfältig ist. Also ich komme ja aus dem Norden, wo man Niederdeutsch spricht, also Plattdeutsch, was nicht mal ein Dialekt ist, sondern eine eigene Sprache. Ich brauche, wenn ich im Bayerischen Wald bin, einen Dolmetscher. Das verstehe ich sonst nicht. Wir haben das Sächsische, das Schwäbische, das Bayerische und all die vielen Dialekte. Und das ist auch irgendwie wunderschön. Ich persönlich empfinde ja die deutsche Sprache als meine Heimat. Also wenn Leute mich fragen, was ist Heimat, und ich es nicht geografisch benennen sollte, das wäre dann immer der Norden, also das alte Land, dann ist es die deutsche Sprache. Und wenn man aus all dem, Geschichte, Kultur, Religion, Essen, Sprache, ein Dach formt und sagt, aus diesem Baustein bauen wir uns sozusagen ein deutsches Dach, dann finde ich das eigentlich einen schönen Gedanken, weil ich glaube, unter diesem Dach können wir uns doch irgendwo vereinen und sind sehr in unserer Vielfalt miteinander eine Gemeinschaft.
Ein sehr schönes Schlusswort. Ich frage Sie aber dennoch etwas. Warum haben Sie Wiesbaden ausgelassen? Sie sind zwar in Biebrich am Schloss vorbei gefahren, es gibt ja auch ein Foto, aber ich habe mir überlegt, warum war er nicht in Wiesbaden? Sind Sie vielleicht gewarnt worden? Gewarnt? Weil Wiesbaden ist keine klassische Radfahrerstadt. Alle meckern.
Okay. Nein, das war in dem Fall tatsächlich nicht so, sondern ich bin ja in Mainz gestartet. Und auch in Mainz hat mich niemand vor Wiesbaden gewarnt, sondern im Gegenteil, ich wollte dann einfach Strecke machen. Und ich bin dann einfach weitergeradelt und wollte aufs Land raus. Und ja, deswegen, ich hab Wiesbaden gestreift, wie gesagt. Aber
naja, Sie haben die Möglichkeit, auf Wiesbaden einen Blick zu werfen. Und zwar am 18. März, dann genau. Werden Sie in Wiesbaden sein und eine Lesung haben.
Ja.
Hasnain Kasim, Sie haben sehr schön durchgehalten mit Ihrer Erkältung. Dafür danke Dank. Ich Ihnen nochmal extra und ansonsten vielen Dank.
Danke auch.